Hallo, liebe Bücherfreunde. Diesmal möchte ich euch wieder auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Gleich im ersten Buch geht es um ein waghalsiges Vorhaben, gefährliche Intrigen und eine Kirche für die Ewigkeit. Klaus Krönert, geboren 1961 in Hamburg, studierte Kunstgeschichte und arbeitete als politischer Journalist, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Imposante Bauwerke und historische Stoffe haben es ihm schon immer angetan. Die Idee, einen epischen Roman über Notre Dame zu schreiben, lag also auf der Hand. So heißt sein Buch »Das ewige Licht von Notre Dame«. Zum Inhalt lässt sich sagen, nach dem Tod seiner Mutter kommt Pierre 1237 für die Lehre als Steinmetz nach Paris. Am Seineufer steht er eines Abends dem Rohbau der größten und schönsten Kathedrale gegenüber, die er je gesehen hat, Notre Dame de Paris. Als der dortige Bauherr stirbt und Pierres Lehrmeister Jeanne mit viel Geschick seine Mitbewerber aussticht, kann Pierre sein Glück kaum fassen. Auch, weil er fortan seine Tage an der Seite der schönen Bildhauerin Agnes verbringen kann. Doch Baumeister Jeanne wird sein Erfolg nicht gegönnt und seine Neider intrigieren, kaum dass er die Arbeit auf der neuen Baustelle begonnen hat. Die Spenden für die Kathedrale versiegen und ein schrecklicher Unfall setzt Jeanne beinahe außer Gefecht. Pierres größte Bewährungsprobe steht bevor. Kann er es schaffen, seine Vision von Höhe und Licht Wirklichkeit werden zu lassen?
Mit den ersten Frühlingstagen begann die Arbeit wieder. Auf der Baustelle in Saint-Denis traf ich Meister Victor, den Steinmetz, in dessen Obhut ich ganz zu Anfang gekommen war. »Pierre«, sagte er und klopfte mir auf die Schulter, »Meister, es geht wieder los. Zum Glück, der Winter war lang.« »Wohl wahr. Sag, ich habe gehört, dein Vater ist ein Baumeister.« »Ja, das ist er. Ist das wichtig?« Ich ahnte zwar bereits, was er mir sagen würde, wollte es aber hören. »Ich finde schon. Weshalb?« Meister Victor legte den Kopf schief. Es kam mir vor, als würde er seine Worte genau abwägen. »Mein Vater war ein Steinmetzmeister«, sagte er dann. »Dessen Vater auch. Weiter weiß ich es nicht. So weit reicht die Überlieferung nicht.« Er schien wieder zu überlegen. Ich ahnte, worauf er hinaus wollte. »Ich habe 3 Söhne«, fuhr er fort. »Und die werden alle Steinmetze? Vielleicht nicht alle, aber einer oder 2 von ihnen bestimmt.« Wir standen vor der Kirche. Das Treiben der Handwerker war noch verhalten. Sie mussten erst wieder in die Arbeitsroutine hereinfinden, zumal es neue Leute gab. Meister Jean wies sie ein, er gestikulierte und hatte einen langen Maßstab in der Hand, mit dem er auf die Orte zeigte, von denen er sprach. Während ich ihm zusah, dachte ich, dass Meister Victor mir sicher alles beigebracht hätte, was er wusste. Ich hatte den falschen Lehrherrn. »Ein Sohn eines Baumeisters wird ebenfalls ein Baumeister, Pierre«, sagte er. Und ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Einstweilen machte ich bei den Zimmerern weiter. Xavier hatte sich keinen Deut verändert. Er begrüßte mich mit dem Namen, den er mir im vergangenen Herbst verpasst hatte. »Ah, da Schoßhündchen, na dann mal los!« Bald begann er mit seinen gewohnten Spielchen. Wir sägten zunächst in normaler Geschwindigkeit, doch dann wurde er schneller. Dabei unterdrückte er ein Grinsen, wobei er seine hässlichen spitzen Zähne entblößte. Ich schaute weg.
Sprecher ist Matthias von Bautznern und die Spieldauer beträgt 10 Stunden und 28 Minuten. Die Titanic kennt jeder, aber die Prinzipessa Mafalda? Da kommt die Biografie über diesen italienischen Ozeandampfer, auch italienische Titanic genannt, gerade recht. Das Buch ist von Stefan Ineichen und hat den Titel »Prinzipessa Mafalda – Biografie eines Transatlantikdampfers«. In 16 Tagen von Genua nach Buenos Aires mit dem Stapellauf des italienischen Dampfers Principessa Mafalda war es 1908 möglich. Benannt nach der zweiten Tochter des italienischen Königs, Vittorio Emanuele III., war das Schiff nicht nur unerhört schnell, es war auch gleichermaßen modern und schick. Vor allem in der Luxusklasse und in der ersten mit Musikzimmer, Rauchsalon und Promenaden. In der dritten Klasse hingegen wurden die Passagiere in riesige, stickige Schlafsäle gepfercht. Das nahm sie auf sich, winkte doch am Ende der Überfahrt das Versprechen eines besseren Lebens, zum Beispiel in Argentinien. Während sich im Bauch die Auswanderer die Wartezeit mit mitgebrachten Sardellen und Brötchen erträglich zu machen suchten, fand oben das mondäne Reiseleben statt.
Obwohl der Bruch der Schraubenwelle in der Halle deutlich zu spüren und zu hören war, ließen sich viele Passagiere der ersten Klasse nicht aus der Ruhe bringen. Einige der Kartenspieler blieben in ihren Polstersesseln sitzen und schlossen die Runde ab, bevor sie sich erhoben und erkundigten, was geschehen war. Zirkusdirektor Vollrath, der eben noch den Nachmittagstee zu sich genommen hatte, befand sich bereits im Freien, als die Mafalda ihre linke Schraube verlor. Ich saß nach dem 4-Uhr-Tee auf dem Promenadedeck, ein paar Schritte vom Kapitän, der mit einem Argentinier plauderte. Plötzlich zuckte es durch den Rumpf wie ein vierfacher Erdbebenstoß, berichtet Vollrath. Der Kapitän sprang auf, wollte zum Heck, kehrte jäh um, lief zur Kommandobrücke. Der Verlust des einen der beiden Propeller wäre eigentlich durchaus zu verkraften gewesen. Andere Doppelschraubendampfer wie die französische La Savoie oder die Kronland der Red Star Line hatten es nach einem Achsenbruch durchaus geschafft, mit bloß einer Maschine den nächsten Hafen zu erreichen. Auch die Principessa Mafalda hatte auf ihrer letzten Fahrt große Strecken mit nur einer Schiffsschraube zurückgelegt. Doch durch die röhrenförmige Führung der Schraubenwelle, die losgebrochen war, drang nun Wasser in den Schiffsrumpf ein. Selbst mit dem durch die tunnelartige Röhre eindringenden Wasser hätte die Mafalda grundsätzlich fertig werden sollen. Denn die Konstrukteure des Dampfers hatten den Rumpf in 17 Kompartimente geteilt, die im Falle eines Lecks durch Schotten abgetrennt werden konnten, welche sich von der Kommandobrücke aus schließen ließen.
Sprecherin ist Anna-Maria Job und die Spieldauer beträgt 9 Stunden und 11 Minuten. Eine lange Liste von illustren Namen findet sich im Gästebuch der Mafalda, von Harry Graf Kessler über Felix Weingartner bis Richard Strauss. Carlo Emilio Gadda war ebenso an Bord wie Carlos Gardel und Luigi Pirandello. Überbordend und anekdotenreich erzählt Stefan Ineichen von den Passagieren, ihren Reisegründen, von den Erlebnissen an Bord und im Ankunftsland jenseits des Ozeans. Kleine und anrührende Geschichten, ebenso wie große Ereignisse, die Geschichte geschrieben haben. Zum Beispiel der Aufbau eines Weltfunknetzes, das bei Versuchen auf der Mafalda entschieden vorangetrieben wurde. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Hören. Bis zum nächsten Mal, Angela Schmielewski.